Hey Leute, na? Sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Hören.
Das fand ich so daneben mit der Statue, weil das sah aus, als ob sie bei ihrem eigenen Halloween-Party-Ding... Ja, Entschuldigung, aber ich fand es nicht gut. Fuck, jetzt fällt mir das erst auf. Ich bin ja wirklich unglaublich negativ. Was ist los mit mir?
Nein, nicht negativ, aber du bist sehr kritisch unterwegs. Wir haben quasi Rollen getauscht. Du findest heute alles scheiße. Jetzt siehst du mal, wie das ist.
Friends FM mit Larissa Ries und Philipp Isterewitsch.
Wir freuen uns über alle, die sich verklickt haben und rein zufällig hier landen bei Friends FM. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben fast 10 Jahre lang, aufgerundet fast 50 Jahre lang, zusammen Radio moderiert. Larissa Ries und Philipp Isterewitsch. Und dann haben sich unsere Wege ein bisschen verlaufen, wir haben mit der Radiomoderation aufgehört, aber wir haben uns hier wiedergefunden und ihr seid jetzt mit dabei. Wir haben einfach immer noch uns so viel zu erzählen, dass wir diese Podcast-Show zusammen machen. Larissa, schön, dich zu sehen und zu hören. Hallo.
Es ist wunderschön, dich zu sehen und zu hören. Ja, wir haben nämlich sonst auch nicht so viel zu tun. Deswegen sitzen wir eigentlich die ganze Woche hier auf diesem Stuhl und warten drauf, dass die nächste Folge Friends of M jetzt endlich aufgezeichnet wird. Und da sind wir jetzt schon. Und Philipp, wir können direkt reingehen. Wir gehen direkt rein.
Was ist passiert?
Nichts, ich wollte erst mal wissen, wie es bei dir war die Woche.
Ach so, erzähl. Ich habe tatsächlich was. Ich habe News, Larissa, mit denen möchte ich dich jetzt hier überraschen. Oho. Und ich möchte auch alle einweihen, weil wozu irgendwie Geheimnisse vor unseren Leuten haben.
Oh mein
Gott. Ich
war
gestern bei Sebastian Tigges. Der ist auch hier Podcaster und macht dieses, kennst du bestimmt, Tigges trifft. Ein Typ, stell dir vor, du sitzt irgendwo im Restaurant und da kommt jemand rein und alle Blicke, egal wie heiß die Gespräche gerade sind, alle Blicke richten sich Richtung Eingang, weil man sehen möchte, wer ist das? Wer kommt da gerade rein? Also wirklich ein unglaublicher Kerl. Mich hat er sofort um den Finger gewickelt. Und Marlene Lufen war davor zu Gast. Und sie meinte dann schon so ich habe gerade Frühstücksfernsehenwoche und dann fragte ich Marlene beim Abschminken so, ich muss dich kurz was fragen, wie ist denn der Tigges so? Ist der nett oder ist der eigentlich total doof? Und sie meinte, nee, der ist super. Aber der fragt dich nonchalant so persönliche Sachen, dass du am Ende nach diesem Interview dann denkst, habe ich das gerade wirklich erzählt? So ging es ihr dann irgendwie auch. Und er fragte mich eine Sache, Larissa, und das muss ich dir jetzt schon sagen, bevor du es hörst. Er fragte mich, möchtest du lieber für immer die Stimme von, also wir haben über vieles gesprochen, Politik, Journalismus, warum die Leute nachrichtenmüde sind und. Und dann meinte er am Ende in seinen Kategorien, Philipp, möchtest du für immer die Stimme von Larissa Ries im Ohr haben oder das Meeresrauschen von Ibiza? Und dann dachte ich so, da habe ich ehrlicherweise nicht lange überlegt, aber ich möchte dich jetzt hier fragen, was denkst du, wie habe ich geantwortet? Oder anders, wie hättest du denn reagiert, wenn man dich gefragt hätte, möchtest du für immer meine Stimme im Ohr haben oder das Meeresrauschen von Ibiza? Was wäre deine Antwort und was denkst du, was ich gesagt habe?
Ich glaube, dass wenn ich deine Stimme im Kopf hätte, dann würde alles, weil ich moderiere ja immer meine Gedanken, ja. Ich habe ja immer quasi so in meinem Kopf jemanden, der dann sagt, ach, jetzt bin ich scheiße hier und jetzt ist das hier und jetzt muss ich aber später noch einen Einkauf erledigen. Und wenn ich dabei deine Stimme hätte, ich habe dann wirklich so im Kopf, die wäre so, das war so eine mega schlecht gelaunte Philipp-Stimme. So die ganze Zeit angepisst. Der die ganze Zeit mir in meinem Kopf, oh Mann, ey, scheiße, der da vorne fährt jetzt wieder nicht. Und müssen noch den Kindern was zu essen kaufen und so. Nee, also da würde ich das Meeresrauschen nehmen. Ich fände es auch sehr angenehm, muss ich sagen, weil ich schlafe ja die ganze Nacht quasi mit Meeresrauschen, weil mein Sohn sonst anders im Moment nicht schläft. Und deswegen haben wir so einen Bär, auf den man draufdrückt. Aha. Und da kommt die ganze Zeit so ein Rauschen halt quasi. Also ich habe das eh so im Ohr. Aber ich gehe davon aus, dass du das Meeresrauschen auch gewählt hast. Vielleicht.
Ich habe tatsächlich auch das Meeresrauschen gewählt. Und du musst dir vorstellen, ich war ein bisschen müde bei diesem Interview. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man so müde ist, sitzt man da und denkt sich so, ach komm, wir machen das jetzt einfach. Und man redet ein bisschen ungefiltert. Und dann meinte ich so, Larissa hat so ein lautes und intensives Stimmwerk. Und dann habe ich ihm auch gestanden, dass ich dich immer, kannst du dich daran erinnern, so ein, zwei Punkte am Mikro leiser gemacht habe im Radio, weil du sonst sogar gekratzt hast. Also, und dann dachte ich mir am Ende, oh Gott, wenn sie das jetzt so unvermittelt hört, denkt sie sich so, was habe ich da erzählt? Aber das wollte ich dir gestehen. Ich hoffe, das hält unsere Freundschaft aus. Also ich habe auch das Meeresrauschen tatsächlich genommen.
Aber ich finde es auch sehr, sehr anstrengend, dass ich so ein lautes Organ habe, weil ich will das gar nicht, aber ich habe das vor meinem Vater, aber mein Vater, du kennst ihn ja auch, der ist einfach sehr da, das ist ein sehr präsenter Mensch und der ist einfach, der ist so laut, ja, also das ist so, also nicht, weil er jetzt rumschreit, weil er sauer ist, sondern der redet unglaublich laut, also wenn ich mit ihm telefoniere, merke ich dann auch, dass ich automatisch auch lauter werde und wir uns beide eigentlich ins Telefon schreien, obwohl wir eine ganz normale Konversation haben. Und ich habe das so komplett übernommen und merke das jetzt bei meiner Tochter auch, dass die auch so ein lautes Organ hat. Das ist wirklich, also um Gottes Willen.
Aber wir haben das ehrlicherweise ja beide, nur dass du nochmal eine Stufe über mir bist, was das angeht. Du hast ja eine sehr schöne Stimme, sonst wärst du nicht beim Radio, das steht außer Frage. Aber ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht.
Ja, aber danke.
Nein, aber wir beide, wenn wir zum Beispiel auch in einer Bar sitzen oder in einem Restaurant, wir reden beide sehr laut und dann steigern wir uns beide. Wir schaukeln uns immer weiter hoch. Und wie oft hatten wir das schon, dass irgendwelche Leute neben uns saßen und sich wahrscheinlich so dachten, könnt ihr mal einfach jetzt die Fresse halten? Wir verstehen uns selber nicht. Weil wir dann schon so Leute sind, ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir, ja, war das wirklich so, ja, und dann sind wir da. Und es wird immer lauter und immer lauter. Und ich glaube, das ist aber auch so eine Radiokrankheit, weil man da durch die Kopfhörer, wir haben ja beim Radio ständig die Kopfhörer auf und hören da laut darüber auch Musik ab und so. Und im Hintergrund laufen ja diese ganzen Elemente, ne, also dieser Beat, über den man spricht. Und du als DJ ja dann nochmal sowieso, also ich glaube, unser Gehör, ich traue mich nicht zum HNO-Arzt zu gehen, weil ich glaube, also zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der würde mir wirklich diagnostizieren, dass ich da schon so eine leichte, also dass meine Ohren schon einiges mitgemacht haben, auf jeden Fall. Total. Weil ich höre mich sonst auch selber nicht, wenn ich nicht in einer gewissen Lautstärke selber rede.
Ja, weil du schon halb taub bist. Also das ist wirklich, also wenn man aus Versehen mal im Radiostudio Philips Kopfhörer nimmt, das ist so laut. Also, und ich passe ja also schon extrem auf meine Ohren, weil ich schon, ne, so viele Jahre auflege und habe die ersten ein, zwei Jahre auch echt da gar nicht drauf geachtet und habe direkt schon Unterschied gemerkt, vor allem auf einem Ohr. Und deswegen seitdem passe ich extrem auf meine Ohren auf. Aber
was ist dein schwaches Ohr?
Das rechte ist das schwache, weil ich links beim Auflegen immer den Kopfhörer drauf habe und da einfach nicht so laut mache und rechts sind die Boxen und dann, ich glaube, es ist, weil ich mich so auf den nächsten Song konzentriere, der jetzt kommen soll und den höre ich ja schon mal vor in einem Kopfhörer. Und die Musik, die gerade läuft für alle, höre ich mit dem rechten Ohr. Und das mache ich dann manchmal ein bisschen zu laut, also meine eigenen Boxen für mich, weil ich mich so auf den Song in meinem anderen Kopfhörer konzentriere. Und ich glaube, dadurch ist mein Gehör geschädigt. Aber vielleicht, Philipp, wurden wir als Kinder einfach nicht genug gehört. Vielleicht ist das ein traumatisches Erlebnis. Ja. Und weißt du, was ganz schlimm war? Ich bin nach Köln gefahren übrigens.
Ich muss aber noch ganz kurz sagen, um dir dann nicht reinzugrätschen, nur um die Geschichte zu beenden. Behalt den Gedanken bitte. Ich habe mein schwaches Ohr ist das linke Ohr. Und links habe ich aber auch immer, wenn ich die Nachrichten morgens bei Sat.1 mache, habe ich so einen Knopf im Ohr, ne, damit ich mit der Regie verbunden bin. Und dieses und das ist halt extra für mein Ohr so angegossen worden. Das ist total krass. Also als ich damit angefangen habe, musste ich zu so einem, wie sagt man denn, Hörmenschen gehen, in so einen Akustikladen, also wo es auch Hörgeräte gibt und so.
Genau.
Und die haben mir dann so ein TV-Ohr angegossen, damit das immer an mein Ohr passt. Bin ich bis heute begeistert von. Es hat irgendwie 50, 60 Euro gekostet. Super. Habe ich jetzt fürs Leben. Auf jeden Fall, damit es da schön drin sitzt und reinpasst. So, und dieses Ohr ist bei mir immer so laut aufgedreht, dass du sogar als Zuschauer, wenn du jetzt also richtig in Ruhe laut diese Sendung guckst, dass du dann die Regie immer schreien hörst, ab! Oder Kamera 4 kommt! Also alles, was mir aufs Ohr gesagt wird, hörst du auch als Zuschauer, weil es so laut aufgedreht ist. Es geht dann wieder übers Mikro in die Glotze. So viel zu unseren Ohren. Ja, entschuldige, das wollte ich noch einwerfen, weil es hier auch zwischendurch mal um mich gehen muss, Larissa. Es geht nicht immer nur um dich.
Ja, es war ein ganz wichtiger Punkt für uns alle.
Naja, wir müssen hier diese 80 Minuten irgendwie füllen.
Ja, das stimmt. Ja, ich saß im Zug auf dem Weg nach Köln und da war so schräg hinter mir so eine Tante gesessen. Die war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so Mitte 50. Und die hat so laut telefoniert, aber auch so,
so
richtig
war sie 25.
Nee, und es war so nervig. Also, das wirklich, ich habe meine Kopfhörer angehabt, ja, und so Noise Cancelling und hab mein Set vorbereitet, also auch noch wirklich laut Musik auf den Ohren gehabt. Und trotzdem habe ich ihre ganzen Geschichten mitgehört, wie sie da über ihre ganzen Kollegen abgelästert hat und so. Und ich war sowas von kurz davor, mir was zu sagen, aber ich dachte, ich teste das jetzt erstmal und guck einmal so einfach nur ein Stück zu lange sie an, damit sie schon mal merkt, so jetzt wird's unangenehm. Und das habe ich dann gemacht, weißt du, wirklich so, ihr könnt jetzt zugucken, weil wir werden ja auch hier gefilmt gerade. Dann könnt ihr das sehen, wie ich euch das jetzt hier vormache. Also quasi so habe ich geguckt, so kurz und dann wieder weg. So. Und dann dachte ich, okay, sie reagiert nicht. Sie labert immer noch so laut. Okay. Und dann habe ich beim zweiten Mal ein bisschen länger geguckt. Und beim dritten Mal habe ich schon so richtig so, oh, so dazu noch so, und die Augen
Karen
rollt
move.
Und so. So richtig, ja, so richtig Karen. Und sie hat es aber immer noch nicht geändert. Und dann dachte ich, okay, jetzt gleich sage ich ihr, Entschuldigung, Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie am Montag sich treffen, weil sie hat, der, mit der sie telefoniert hat, gesagt, sie treffen sich am Montag eh. Ich dachte so, warum laberst du uns alle schon mit deiner Scheiße voll? Und war so kurz davor, einfach ihr so ein, zwei Sachen aus ihrem Gespräch einfach so zu erzählen. So, ja, ich weiß, der Marc hat sie genervt bei dem letzten Geschäftsessen und so, aber bla bla bla, weißt du? Ja. Und dann habe ich mich doch nicht getraut, aber ich war wirklich so ganz kurz davor. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich nicht jemand, der so was sagt und sich beschwert, weil mir ist es schon unangenehm genug, mir irgendwie ein Glas Wasser zu bestellen. Ich bin ja da extrem schüchtern. Aber ich sag's dir mittlerweile, jetzt fahre ich wieder mehr Bahn. Ich bin immer kurz davor, was zu sagen. Aber ich habe auch Angst, dass ich dann auf die Fresse bekomme, sage ich dir ganz ehrlich. Weil es gibt jetzt mittlerweile so viele Situationen, wo irgendwelche Leute verprügelt wurden, weil sie irgendwie gesagt haben, ja, kannst du mal das Handy leiser drehen? Oder
ja, aber
mal
man darf den dummen Leuten nicht irgendwie die Fläche und den Alltag überlassen. Ich tick da ja genauso, dass man dann sagt, okay, dass man sich wirklich denkt, also um im Zug zu bleiben, es ist doch das Normalste der Welt, wenn ich im ICE-Ruhebereich sitze, dass ich da auch mal eine Ruhe haben möchte und dass nicht jemand neben mir über Lautsprecher telefoniert oder sich unterhält oder so. Und damit ist man ja eigentlich im Recht. Aber wenn du die Leute darauf hinweist, musst du halt heutzutage damit rechnen, dass du irgendwie direkt dass du vielleicht sogar umgebracht wirst oder so, ja, weil es völlig eskaliert. Also ich kann das schon nachvollziehen, denke mir dann aber eben, nein, ich überlasse den Dummen mit ihrer Unverschämtheit und mit ihrer auch Dummheit einfach nicht die Welt und nicht die Bühne, ja, weil eigentlich ist alles total schön und dann kommen immer wieder Menschen, ich habe das letztens zu einem Freund gesagt, das ist alles in Ordnung, wenn keine Menschen unterwegs sind. Da haben wir über was anderes gesprochen. Mhm. Menschen machen es so oft irgendwie kaputt und ich habe echt so das Gefühl, dass das jetzt so, dass wir in so einer Phase leben, da übernehmen die mit irgendwie nur noch zwei Gehirnzellen und alle anderen müssen sich da aber anpassen und unter die stellen. Weißt du, weil man darf ja sonst nichts mehr sagen, weil sonst ist es irgendwie, sonst greifst du jemanden an, sonst fühlt sich jemand belästigt oder sonst irgendwas, ja, obwohl du irgendwie auf das Normalste überhaupt hinweisen möchtest. In dieser Zeit sind wir leider gerade. Da muss man durch. Ich war zum Beispiel letztens im Kino und wir haben uns Der Teufel trägt Prada 2 angeguckt.
Ach, hast du
es
schon gesehen?
Ich
habe
es schon gesehen, direkt am Donnerstag Kinostart, wie ich den Film fand. Ob ich ihn dir empfehle, worum es wirklich geht, die Kinokritik gleich, bleib dran. Aber hinter uns saß eine Frau, die war auch so, weiß ich nicht, ich habe die beim Reingehen gesehen, wenn die das war, die war so 50 bis 60, keine Ahnung. So, und die hat halt immer wieder laut gelacht in diesem...
Siehst du, die machen immer die Probleme. Die Mitte 50-Jährigen machen immer die Probleme.
Naja, aber das finde ich, das ist was anderes. Du gehst ins Kino und natürlich lacht man da, ja. Ich hatte auch so zwei, drei Stellen, da habe ich mich erwischt, da hat niemand gelacht und ich fand's wahnsinnig lustig. Ich fand's so lustig, dass ich so gelacht habe, aber ich kann halt auch in mich reinlachen. Ich bin niemand, der dann so richtig laut, während es leise ist. Aber die hat das halt ein paar Mal gemacht und neben mir saßen so Gen Z Girls und die haben dann über sie gelacht, also über die Frau, die da gerade wahrscheinlich den Spaß ihres Lebens hatte.
Oh.
Weißt du, vielleicht sitzt die da Montag bis Freitag, weiß ich nicht, an der Kasse und hat einen harten Job und geht dann einmal ins Kino und wird dann von irgendwelchen Gen Z Gören niedergemacht, weil sie irgendwie Spaß macht. Die haben die dann auch so nachgeäfft und so weiter.
Oh,
und
wie asozial.
So, ja, und dann dachte ich, oh mein Gott, vielleicht bin ich denen ja auch unangenehm und die denken so, was will der alte Mann hier im Kino neben uns und warum lacht er bei so uncoolen Stellen? Also, ja.
Aber das war dein Gedanke, also das wirklich, was denken diese jungen Mädchen über mich, ob ich cool genug bin oder nicht?
Na, in dem Moment habe ich noch so gedacht, tatsächlich, ob die mich noch cool finden. Also dann bin ich in ganz andere Sphären abgerutscht und dachte so, boah, wenn ich denen jetzt was sagen würde, dass das irgendwie, dass man das nicht macht und dass es nicht uncool ist, klar, dann stehe ich als größter Idiot da, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich dachte so, lass die Frau doch einfach lachen. Wir sind im Kino, ja, es ist kein Drama, das wir uns gerade angucken. Da läuft nicht Schindlers Liste, da läuft der Teufel trägt Prada 2. Lass sie lachen, wenn sie lachen möchte und wenn sie lauter lacht, dann ist das so. Und die waren halt so, ja.
So kleine Mobberinnen.
So, ja, nee, ist auch so ein bisschen too cool for school. Weißt du, und dann haben sie diesen Film geguckt und ich habe diese zwischendurch, die waren so auch zu cool, um zu lachen. Und dann bin ich zwischendurch so abgedriftet und dachte so, boah, wie finden die mich eigentlich? Vielleicht haben die sich auch schon so ein paar Gedanken über mich gemacht, weil ich da so, weiß ich nicht, ich saß halt neben denen. Vielleicht habe ich die auch gestört, weil ich ständig mein Popcorn gegessen habe. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Also ich esse Popcorn, auch wenn es laut ist, an den leisesten Stellen eines Films esse ich weiter mein Popcorn. Wir sind im Kino. Und Kino ist ja so schön, ist mir mal wieder klar geworden, wie schön das Kino ist. Und ich verstehe Leute nicht, die sich zu Hause irgendwie einen Film reinhauen, außer sie gucken natürlich Fernsehen, das ist super. Aber warum sie sagen, nee, ich stream das dann zu Hause. Nein, geh ins Kino, es ist so schön. Du hast da diese riesige Soundanlage, die Leinwand, ein Wein, ein Popcorn, alles. Das ist einfach ein ganz
anderes. Und ein paar junge Girls, die sich darüber lustig machen, wie du lachst.
Genau.
Ja, ja. Aber weißt du was, ich finde das aber eh krass, weil sowas verändert sich ja nicht. Man denkt ja immer so ein bisschen, dass es irgendwie, so sind halt die Jugendlichen und so. Aber ich muss sagen, genau sowas, machen sich dann drüber lustig und neffen jemanden nach und so, das hatte ich bei der Arbeit schon. Und das waren zwei Leute, die waren sogar ein bisschen älter als ich und ich war da irgendwie Anfang 20, ey, die haben mich aber auch so gemobbt, weißt du? Und das waren bestimmt die uncoolsten der Schule, weil das waren so zwei so richtige Loser, die beiden. Wirklich, das sind solche Opfer gewesen. Und ich war halt noch so voll am Anfang meiner Radiokarriere, war noch mitten in der Ausbildung, wusste natürlich auch noch nicht so viel und so. Und die haben angefangen, irgendwie so aus dem Nichts so mich zu mobben, weißt du? Die waren so, also war Redakteur und eine Moderatorin und die waren so asozial zu mir, dass ich wirklich so, ich bin rein in den Raum und habe schon gespürt, wie sie anfangen so über mich zu lachen und so mich nachzuäffen, wenn ich irgendwas gesagt habe oder so, weißt du? Und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel diese Mädels, die jetzt so Mean Girls sind, irgendwann davon genug haben, weißt du? Weil die werden dann erwachsen und merken dann irgendwann auch, das ist blöd. Und solche Opfer wie die mich so gemobbt haben, ich sag's dir, die waren früher so welche, die selber mal gemobbt wurden. Und dann waren sie einmal in einer stärkeren Position, weil klar, die Auszubildende traut sich natürlich dann nicht irgendwas gegen die zu sagen. Und haben dann so auf mich draufgehauen. Und das ist richtig asozial, ey. Also ich glaube auch, dass so Mobbing bei der Arbeit ein richtig krasses Problem werden kann. Also wirklich, dass man psychisch so sehr darunter leidet und was ich sehr, also gemein finde am Mobben, gerade in so, glaube ich, bei der Arbeit oder von Erwachsenen auch bei der Arbeit ist, dass die einen dann so gaslighten. Das, weißt du, es gibt ja so manche Leute, die werden die ganze Zeit so provoziert, aber so unterschwellig, dass man nicht richtig sagen kann, die haben ja was getan, sondern du spürst es halt. Weißt du, und dann flippen diese Leute irgendwann aus, also mir ist das jetzt nicht passiert, ich bin nicht ausgeflippt, aber die flippen dann irgendwann aus und dann heißt es, ah, übertreib nicht und du bist so emotional und so, weißt du? Das ist, glaube ich, schon hart, ey, wenn du so in einer Situation bist. So schlimm ist bei mir zum Glück nicht.
Ja. Naja, zurück zu meinem Kinoerlebnis. Also danke, dass du fragst, wie der Film ist. Das ist natürlich eine Frage, die brandt.
Ich wollte mit dir über das Thema Mobbing sprechen. Ich dachte, ich fand es gerade
Mobbing,
das Thema
ist so ein negatives Thema. Larissa, ich bin gerade in meiner zweiten von drei Nachrichtenwochen. Ich bin hier umgeben von irgendwie, ich weiß nicht, sterbenden Walen, von irgendwelchen Hunter-Viren, die da ausbrechen. Ich möchte mit dir hier über schöne Sachen sprechen. Ja, wahrscheinlich
Anscheinend.
Ist Timmy tot. Aber über Timmy, den Buckelwal, Hope, reden wir gleich. Ich will dir noch kurz
erzähl erstmal, wie der Teufel trägt
also,
Prada
war. Der Teufel trägt Prada 2. Ist wirklich mega, keine Frage. Ich meine, Meryl Streep, Anne Hathaway, ich bin da ja eigentlich nur reingegangen, weil ich Miranda Priestly sehen wollte, wie sie da wieder abgeht, die Chefin der Runway. Und es ist, weil der erste Teil so iconic ist und so stark und mega und man irgendwie ja auch diesen Film teilweise mitreden kann, könnte man jetzt sagen, da kann der zweite ja gar nicht rankommen. Kann er aber doch auf eine ganz eigene Art und Weise. Also der spielt halt mehr in der Zeit jetzt. Die haben mit, ich sag mal so, mit der Digitalisierung des Journalismus zu tun und so weiter. Es wird auch gezeigt, warum es doch nicht so lustig ist, wenn jetzt gefühlt irgendwie nur noch KIs, künstliche Intelligenzen, Zeitungsartikel und so weiter schreiben sollen, nur als Beispiel. Und er ist schon mega, es ist wie so ein Add-on. Also wenn man mit dem ersten Teil noch nicht so ganz abgeschlossen hat und sich fragt, Mensch, was machen die jetzt alle, Andy und Miranda und so, wie geht's denen? Dann guckt man sich Teil 2 an und schläft damit irgendwie beruhigter, weil man gesehen hat, was so die Lieblingsfiguren heute machen und die leben einfach weiter. Weißt du, man hat jetzt nochmal so in die Zeit jetzt, Jahre später, ich glaube 20 Jahre später oder sowas, ne, ist der zweite Teil jetzt rausgekommen. Hat sich das Leben jetzt angeguckt. Es ist aber nicht so, dass da ein riesiger, eine riesige neue Story oder sowas aufgemacht wird. Das ist quasi wie eine Fortsetzung in der Neuzeit. Also man macht mal die Tür auf und guckt, wie ist deren Leben jetzt und dann macht man die Tür wieder zu und es war aber wunderschön. Und es ist weiter auch lustig und schön böse und ist schon mega. Lady Gaga ist dabei, Heidi Klum taucht kurz auf. Die hatten ja früher alle, also so Schauspieler und so Stargäste, etwas Angst davor, bei der Teufel trägt Prada 1 mitzumachen, weil es ja sehr an dieser Anna Wintour sehr nah dran ist an ihr, ne? Also an der echten Chefin der Vogue, die ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr die Chefin ist. Und da waren die sich nicht so ganz sicher, wenn ich da mitspiele und sie da so ein bisschen nachgemacht wird, parodiert wird oder der Film so nah dran ist an ihr und so dieses Böse zeigt, da hatten sie Schiss davor, dann nicht mehr in der Vogue zu landen. Jetzt hat sich das gedreht, weil Anna Wintour ja selber damit spielerisch umgeht und
die promotet das ja sogar mit, ne?
Exakt, das promotet und so weiter und richtig abfeiert und auch dazu steht, so ja, ich kann mich da wiedererkennen oder erkenne mich da wieder. Ich will sagen, jetzt ist es so the place to be für alle irgendwie Stars und für Hollywood in diesem Film irgendwie dabei zu sein. Finde ich total spektakulär, wie sich das gedreht hat, ja, was für einen Impact so ein Film dann auch haben kann.
Aber ich muss sagen, ich fand das ziemlich uncool, dass Anne Hathaway in einem Interview erzählt hat, dass sie ans Set kam.
Ja.
Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, also, ja gut, hier sind natürlich viele Models, die mitspielen, weil es geht ja um die Modeindustrie, aber die wären ja alle irgendwie zu dünn. Und ob man da nicht ein bisschen mehr Diversität reinbringen will. Der Gedanke an sich ist natürlich vielleicht nett gemeint, aber dann wurden quasi die ganzen Models dort oder ein paar davon dafür rausgeschmissen, dass sie, also haben ihren Job wieder verloren, damit andere reinkommen können, die eben nicht so einen perfekt gebauten Modelkörper quasi haben. Und ich dachte so, okay, also alle anderen dort, die verlieren ihren Job, weil du möchtest mehr Diversität, aber du bist eine krasse Bohnenstange, du bist richtig dünn. Also bei dir, wie fändest du es denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du sorry, aber du entsprichst hier irgendwo viel zu sehr dem Klischee, wir brauchen eine Schauspielerin, die einfach irgendwie dicker ist, und weil sonst ist uns nicht divers genug. Und das muss ich auch sagen, das fand ich schon ganz schön so, weißt du, wenn die Producer das im Vorhinein ausgemacht hätten und gesagt hätten, hey, pass auf, wir stellen mehrere Models mit verschiedenen Körpern irgendwie ein und das soll alles so divers sein und so, das könnte ich verstehen, aber dass jemand wieder seinen Job verliert, weil er zu sehr aussieht wie ein Model, sag ich mal, weißt du, oder wie das Standardmodel, boah, finde ich schon scheiße.
Da gibt's auch eine geile Szene in dem Film, ohne spoilern zu wollen. Miranda Priestly ist halt weiter so das Biest und sitzt in so einer Konferenz und sagt, ich will sinngemäß, ich will dünne Models, nicht diese mit dieser Body. Und sie sagt halt so Negativität und wird halt so immer wieder von so einer modernen HR-Frau darauf hingewiesen. Nein, nein, es heißt heute Body Positivity. Ja, ja, meine ich doch. Also das ist schon. Und Meryl Streep hat ja erst abgelehnt, weil sie wusste, dass dieser Film wieder ein, der ist ja jetzt schon ein mega Hit. Also der Teufel trägt Prada 2 stand jetzt, wo wir aufzeichnen, geht unglaublich ab. Und sie hat erst die Rolle abgelehnt und hat gesagt, ich mache es nur, wenn ihr mir das Doppelte zahlt. Die doppelte Gage im Vergleich zum ersten Film. Und sie wollte so ein bisschen pokern. Und dann haben die Produzenten ja gesagt. Ja, wir wollen dich unbedingt haben, du kriegst das Doppelte. Und das erzählt sie jetzt ganz stolz, Meryl Streep, ein Weltstar in Interviews, dass sie da die Eierstöcke in der Hose hatte und gesagt hat, ich mach's aber nur für die doppelte Kohle. Wie beeindruckend, dass so ein Weltstar so offen über Geld redet und aber auch wie mutmachend, ja, finde ich, mal zu sagen so, also dass sie so übers Geld auspackt, dass sie dann nicht irgendwie, weißt du, man ist ja über Geld redet, ist ja immer so ein Tabuthema und oh, die ist doch so reich und hat alles und dann will sie noch mehr Geld. Aber ja, dieser Frau ging es gar nicht um diese, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was sie dafür bekommen hat. Lass es Millionen sein. Ob sie jetzt 5 oder sagen wir mal 15 Millionen auf ihrem sowieso platzenden Konto hat. Ich glaube, das ist ihr wurscht. Aber ich finde die Botschaft toll, ja. Steht für euch ein, vor allem Frauen, pokert und versucht irgendwas rauszuholen, ja. Das ja, fand ich eine schöne Botschaft. So. Was findest du denn daran wieder schwierig? Meine Güte, lass der Frau doch ihre 5 Euro auf dem Sparbuch.
Nee, weil weißt du, am Ende des Tages gibt es immer ein festes Kontingent für einen Film.
Und dann haben es die anderen ja, nicht. Ja, okay.
Ja, aber das ist halt so. Das ist in der DJ-Branche ja genau das Gleiche. Du hast halt irgendwelche krassen David Guettas, die irgendwie jedes Jahr die Gagen nochmal erhöhen. Und dadurch bleibt halt für die anderen DJs, die weiter unten in der Rangliste sind sozusagen, halt nicht mehr viel übrig. Ja, du kommst okay. Jetzt also eigentlich hast du richtig verkackt, wenn du so ein Mittel-DJ bist sozusagen, so ein Mittelmaß, weil dann bekommst du so gut wie gar nichts oder keine Jobs, weil entweder du bekommst richtig viel Geld, weil du eben irgendwie, keine Ahnung, David Guetta bist, oder du bist einer der DJs, die sich halt mit 50 Euro zufrieden geben für irgendeinen Slot. Und das ist halt so, das ist zum Beispiel, also das ist bei einigen Festivals so, das kann ich dir sagen, da, also was da rauskommt, ist halt eine Frechheit. Und ich finde es ehrlich gesagt von Meryl Streep, also erstmal als ob sie.
Aber es ist Meryl Streep und es ist der Teufel trägt Prada 2.
Ja,
komm,
aber ich finde.
Also,
ja, und.
Da wird schon niemand verhungern.
Hallo, ich finde es überhaupt nicht mutig, weil sie doch die Gage gar nicht verhandelt. Das macht ihr Management, das macht nicht sie. Du glaubst doch nicht, dass die anruft und sagt, Christian, du, pass auf, wie sieht's eigentlich aus mit der, weißt du, das macht ja ihr Management für sie und dass sie sich jetzt da hinstellt und einen auf starke Frau macht, finde ich so, ja,
oh, ich wollte dir sowas Schönes erzählen und werde ich wieder von dir, weißt du, letztes Mal hast du meine gute Freundin Madonna auseinandergenommen, jetzt greifst du meine Freundin Meryl Streep an. Das reicht
Meryl.
Mir jetzt, ja. Meryl, please.
Aber weißt du, was eigentlich
like
süß
Meryl.
Ist? Meryl. Meryl. Aber süß ist eigentlich, wie heißt der Berater von ihr, der mit der Glatze? Nochmal?
In echt irgendwie mit Stanley. Tucci. Und im Film heißt der...
hab's vergessen.
Ja, hab ich auch vergessen.
Auf jeden Fall, das Süße ist, der hat aber durch Teufel trägt Prada die Schwester von Emily Blunt kennengelernt, die da ja auch mitspielt und ist mit der zusammen und hat sogar, glaube ich, auch jetzt ein Kind mit ihr oder so. Oder
echt?
Zwei? Ja, der ist mit der Schwester von Emily Blunt zusammen. Die waren jetzt gerade auf der Met Gala. Hast du die Met Gala gesehen?
Ich habe Madonna auf der Met Gala gesehen. Ich habe Heidi Klum als Statue gesehen.
Das fand ich so daneben mit der Statue, weil das sah aus, als ob sie bei ihrem eigenen Halloween-Party-Ding ist. Ja, Entschuldigung, aber ich fand es nicht gut. Fuck, jetzt fällt mir das erst auf. Ich bin ja wirklich unglaublich negativ. Was ist los mit mir?
Nein, nicht negativ, aber du bist sehr kritisch unterwegs. Wir haben quasi Rollen getauscht. Du findest heute alles scheiße. Jetzt siehst du mal, wie das ist. Hier sitzt jemand, der sofort...
Ja, wie fandest du das denn? Wie fandest du denn das Outfit?
Also ich fand die Statue ehrlich gesagt gar nicht... Ich weiß noch, wir haben morgens... mein Redakteur fand das so spektakulär und meinte, oh, wir müssen noch auf Heidi Klum eingehen. Meinte ich, nee, das ist doch... lass uns das einfach, ihr zeigt die Bilder und weiter geht's. Ich fand Madonna ja viel spektakulärer, die da irgendwie mit so acht Leuten um sie herum. Musst mal gucken, es ist wirklich krass. Das ist angelehnt an so ein berühmtes Kunstwerk. Das ist mir jetzt natürlich entfallen, aber ich bin mir sicher, du würdest es sehen und würdest sagen, scheiße. Aber erinnerst du dich an Frozen und The Power of Goodbye, an diese Ära von Madonna? So ein bisschen sah das aus, also so ein bisschen gothic-mäßig. Okay. Aber es hat damit nichts zu tun, es ist angelehnt an ein Kunstwerk. Aber diese Met-Gala, ich dachte ja immer, die Met-Gala ist so eine Spendenveranstaltung. Also, dass da irgendwie Geld gesammelt wird für Krankheiten, Krebs, AIDS, Vorsorge, Prävention oder Heilungsforschung, Forschung zur Heilung, was weiß ich was. Aber das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, sonst habe ich es 100 Mal falsch erzählt. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Geld eingenommen für so ein Fashion-Museum. Also da geht es wirklich nur ums Outfit, also nur um Klamotten. Und du zahlst $100,000 pro Ticket Eintritt.
Das heißt ja auch, dass Blake Lively das Ticket auch gezahlt hat, weil sie nicht eingeladen wurde. Damit man denkt, sie wäre noch in der High Society drin, weil alle hassen ja jetzt Blake Lively.
Warum? Wer ist das nochmal?
Warum hast du das nicht mitbekommen? Sie hat einen Film gemacht, der hieß It Ends With Us mit Justin Baldoni. Der war der Regisseur und der Hauptdarsteller und auch Produzent, glaube ich. Und sie war eigentlich nur als Schauspielerin dort engagiert, hat aber angefangen, sich überall einzumischen, also extrem diesen ganzen Film für sich quasi vereinnahmt und hat dann im Nachhinein Justin Baldoni irgendwie dafür angezeigt, dass er, ich weiß nicht, alles Mögliche, er wäre übergriffig gewesen, aber das konnte zum Beispiel widerlegt werden. Also es gab mehrere Sachen, und die aber alle, also wo alle gesagt haben, das war jetzt einfach Blödsinn und die wollte sich an dem nur rächen. Und man hat irgendwie alles Mögliche, was sie ihm vorgeworfen hat, konnte man halt alles komplett widerlegen.
Nie gehört
und die hat
davon.
So eine die hat eine richtige Schmierkampagne gemacht gegen den. Und das haben halt alle so kritisiert, diese Art und Weise, wie sie das auch gemacht hat, auch wie sie diesen Film promotet hat, weil da ging es halt irgendwie um Misshandlungen, also innerhalb einer Beziehung. Und sie hat den Film aber so promotet, dass sie gesagt hat, ja, zieht eure schönsten Blumenkleider an und geht mit euren Mädels da rein und so, weißt du. Und hat halt das gefühlt ging es in dem ganzen Ding nur um sie selbst. Und sie hat dann halt einen riesen Shitstorm bekommen. Nicht nur sie, sondern auch ihr Mann Ryan Reynolds, weil er sich angeblich auch da total eingemischt hätte. Und das war ein riesen Drama. Und die wurde richtig gecancelt in der High Society und generell. Also keiner will mit ihr mehr was zu tun haben. Und es hieß halt eben lange, dass sie nicht eingeladen worden wäre zur Met Gala. Und jetzt stand sie dann doch dort. Und es war so, dass auch die ganzen Promis dort keine Fotos mit ihr machen wollten und so. Also die ist da wirklich ein rotes Tuch. Und musste sogar, als sie auf dieser Treppe stand, um Fotos zu machen, da hatte sie so ein Riesenkleid an, dass sie Hilfe gebraucht hat. Und keiner hat ihr geholfen am Anfang. Sie musste richtig sagen, hey, kann mir bitte jemand helfen und so, weil die so richtig von allen geghostet wird. Und da hieß es ja halt, ja, die hat doch bestimmt ein Ticket gekauft. Und wer dort ein Ticket kauft zur Met Gala, ist verpönt sozusagen.
Aber das ist doch auch keine Art und Weise, so mit Leuten umzugehen. Kannst jemanden kritisieren, aber wir sind doch nicht im Kindergarten. Bevor wir noch kurz über den Buckelwal sprechen, der mutmaßlich gestorben ist, lass uns noch kurz unsere Rubrik ins Spiel bringen. Skip, play, repeat. Wir haben zwei Fälle.
Oh ja.
Wie gehen wir damit um? Skip, play oder repeat? Wir kommen vom Radio, skippen wir den Fall? Sind wir dabei, playen ihn also oder sind wir so begeistert, dass wir ihn sogar repeaten? Ich hoffe, ich habe diese Kategorie grundsätzlich richtig verstanden. Oder wir haben uns dabei eigentlich ursprünglich was ganz anderes gedacht und erzählen es einfach falsch. Aber
wir machen es einfach
Fall
so.
Ist, warte mal, Moment, ich bin auch schon, weißt du, Larissa, ich bin schon über 25, ich kann das hier nicht mal richtig lesen. Ach genau, pass auf, beim Thema Politik einfach freundlich das Thema auf das Essen oder den Wein lenken, wenn man mit der Familie zusammensitzt oder angenommen mit irgendwelchen Freunden, die mit sehr nervigen, anstrengenden, populistischen Geschichten um die Ecke kommen. Was machen wir damit? Skip, play oder repeat?
Repeat. Nicht. Nee, skip. Nicht auf Wein lenken, über Politik reden.
Ja.
Da bist du das Gegenteil von mir, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es, über Politik zu reden. Und ich rede mit allen und vor allen Dingen mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Also ich würde sagen, die Hälfte meiner Freunde sind politisch komplett das absolute Gegenteil von mir. Also wirklich, manche sind wirklich so richtig, extrem nicht, aber halt schon sehr, sehr in eine Richtung. Und ich liebe das, mit denen zu diskutieren. Ich finde es voll wichtig, weil ich habe das Gefühl, man hat das so richtig verlernt. Und dieses, man redet nicht über Politik und man diskutiert nicht, man kann den eh nicht bekehren und so, finde ich Quatsch, weil dafür ist es ja auch nicht da. Du bist ja nicht dazu da, um beim Thema Politik jemand anderen zu bekehren, sondern eigentlich möchtest du von der anderen Person ja deren Stellungnahme dazu hören oder deren Meinung oder neue Informationen sammeln, um dein eigenes Gedankengut sozusagen wieder neu aufzuwerten und irgendwie ja weiter zu, sag mal,
zu erweitern.
Und deswegen finde ich das total wichtig, über Politik zu sprechen. Man muss halt nur einfach gelernt haben, das nicht mit der Person zu sehr zu verknüpfen, weil sonst, glaube ich, dann hast du dann Problem, also, sozusagen. Aber ich finde es wichtig.
Ich sehe das auch so. Wo ich aber aussteige, ist über Politik sprechen. Da denken viele direkt, dass nur eine Meinung zählt. Und wenn das Gespräch schon so, nämlich die eigene, und wenn das Gespräch schon so anfängt, dass sich jemand so über mich stellt und sagt, ja, aber sag mal jetzt mal unter uns so, wie bist du denn eigentlich so politisch eingestellt? Weil ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, ich bin ja ein SPDler. Da denke ich so, okay, und für was steht die SPD jetzt gerade im Moment? Dann lass uns mal über die SPD-Politik reden. Weil ich will nicht über Parteien reden. Du musst mir nicht sagen, ob du irgendwie mit der CDU sympathisierst, mit der Union oder mit der FDP oder sonst irgendwas. Lass uns doch über Politik reden. Ich möchte nicht über die Programme der einzelnen Parteien sprechen und will nicht wissen, ob du blau oder rot bist oder wie toll grün du bist, sondern lass uns doch über Politik sprechen. Das heißt für mich aber auch, ich gehe immer sehr gerne in die Diskussion, auch mit meinen Freunden, die dann irgendwann sich trauen, zum Beispiel zu sagen, Philipp, aber musst du immer mit dem Auto fahren nach Berlin? Naja, ist eine politische Diskussion, ja, keine Frage. Ja. Tempolimit oder so, es steckt auch Politik dahinter. Also ich rede sehr gerne über diese Dinge aus dem Alltag, die uns handfest betreffen. Mhm. Und nur, weil ich zum Beispiel Auto fahre von Köln nach Berlin, weil aber die Verbindung mit dem Zug eine Katastrophe ist, weil es Gründe gibt, weil ich am Sonntag irgendwie noch Sendung habe bis 18 Uhr und ich muss dann um 6 Uhr am nächsten Morgen vor der Kamera stehen. Da kann ich mich nicht auf einen ausfallenden ICE verlassen, wenn man das so erklärt. Und wenn man erklärt Elektromobilität und so weiter, sehr gerne. Aber was bringt es mir, wenn ich zu Hause lade und dann in Berlin ist jetzt ein falsches Beispiel, weil hier gibt es viele Ladestationen, aber es ginge noch mehr. Aber was ist, wenn ich irgendwo in ein Kaff fahre mit meinem E-Auto und dann da keine Ladesäule habe? Willkommen in der Politik. Da muss die Politik erstmal reagieren und für so viele Ladesäulen sorgen, dass ich wirklich sage, okay, das ist jetzt wie eine stinknormale Tankstelle, wo ich an meinen E10 komme oder so. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde dieses Labeln und sich verstecken hinter, also wir wählen ja schon immer SPD. Okay, aber wofür steht die SPD gerade? Die Jusos, die Jungen von der SPD, machen sich in unserer Zeit, jetzt gerade in der wir sind, Gedanken darüber, ob man die Ehe, wie sie gerade ist, ob man die noch braucht. Da denke ich mir so, genau. Und als nächstes reden wir darüber, ob, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob wir, also wie absurd ist diese Diskussion? Ja?
Ja.
Was soll, also das ist so, habt ihr nichts anderes, womit man sich beschäftigen kann? Also da kriege ich direkt wieder Puls. Aber wie gesagt, ich rede auch sehr gerne über Politik.
Naja, ich finde es vor allen Dingen auch, wie
dieses,
du...
Letzter Satz, sorry, nur dieses, damit es klar wird, was ich meine, aber ich glaube, es ist angekommen. Mhm. Dieses Verstecken hinter Parteien, das ist so...
Ja.
Und dann frag aber mal weiter, so, ja? Also... Okay.
Genau, ich finde es auch schwierig, wenn man halt sofort irgendwie dann die Leute labelt und sagt, so, aha, du wählst also die Linken, alles klar, dann bist du wohl ganz schön linksradikal oder, ey, du wählst die AfD, boah, jetzt bist du aber rechtsradikal und so, sondern ich finde, man muss mit den Leuten halt auch sprechen und es ist gar nicht, bei mir ist immer gar nicht so sehr die Frage, welche Partei wählt die Person, sondern was ist dieser Person
was
jetzt gerade wichtig.
Ja.
Genau, und was sind die Werte? Und das ist halt einfach bei jeder Person anders. Und wie du jetzt auch gerade sagst, aufgrund des eigenen Lebens und wie man das führt und überhaupt führen kann. Es gibt Leute, die leben draußen auf dem Land und sind angewiesen auf eine gute Infrastruktur, die es in der Regel dann dort nicht gibt. Ja, die haben halt ganz andere Probleme.
Exakt.
Als irgendwie eine. Aber weißt du, was voll interessant ist? Ich habe jetzt gerade bei dem Podcast unscripted oder ungeskriptet, war Gerald Hüther zu Gast. Und das ist einer der renommiertesten Neurowissenschaftler in Deutschland. Ich liebe den über alles. Also ich folge seinen Infos, sage ich mal, und allen möglichen, was er da schon dazu verbreitet hat und Interviews und so weiter, schon seit vielen Jahren, weil er sich viel auch mit Kinderpsychologie oder dem Hirn des Kindes beschäftigt. Und was der gesagt hat in der Podcast-Folge war, weißt du, welche Gruppierung, die ist, die sich am wenigsten beeinflussen lässt, sowohl von Medien als auch von Politik und Co., also von der öffentlichen Mainstream-Meinung oder eben von Einflüssen von außen. Weißt du, welche Gruppierungen das sind?
Journalisten.
Sind einmal, genau, die so neutral sind bei uns. Religiöse Gruppierungen, also zum Beispiel irgendwelche eher strengeren religiöse Gruppierungen, sag ich mal, weißt du? Also irgendwie die, wie heißen die nochmal in den USA, die mit dem Hut und so unterwegs sind und mit diese diese Christen,
das
sind so Christen, ja, genau, so Mormonen oder so, weißt du, also wirklich solche Leute, die halt sehr, sehr religiös sind und in einer Gruppierung sind. Und Leute, die noch Handwerk betreiben, also Bauern zum Beispiel oder Maler und Lackierer und so weiter, weil die mehr mit sich und ihrem Körper im Reinen sind sozusagen und sich mehr mit sich selbst beschäftigen können. Also, ja, glaubt er. Also, die sind nicht irgendwie, arbeiten nicht so wie wir hier irgendwie remote und so, weißt du, und sind immer im Internet, sondern das sind Leute, die sind so richtig da, die müssen richtig, ja, ein Handwerk ausüben. Und die dritte Kategorie war, Familienbetriebe. Und das finde ich auch interessant, weil Familienbetriebe sehr weit vorausschauen müssen und sich nicht so sehr an Trends irgendwie festlegen können oder da irgendwie zu sehr damit beschäftigen können, sondern die müssen vorausschauend handeln. Finde ich total interessant eigentlich. Ich bin keins von den dreien Kategorien. Also offensichtlich bin ich ziemlich manipulierbar.
Aber wo ich gerade noch hängen geblieben bin, weil neutraler Journalismus, ich glaube, also da gehe ich nicht mehr mit, das ist vorbei. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, da Journalismus muss mittlerweile einordnend sein. Und das heißt nicht... Doch, das heißt nicht, dass man seine eigene Meinung als Journalist oder sowas mit einbringen, einfließen lassen soll. Aber du kannst ja nicht, dieses neutraler Journalismus, das ist so ein Märchen, weil die Kunst ist es, aber die Leute nicht von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen. Also wir sind ja Journalisten und nicht Aktivisten, die irgendwie mit einer eigenen Mission durch die Welt laufen und versuchen, die Leute zu bekehren, indem sie Journalismus so betreiben, dass es in eine Richtung geht. Das verstehe ich unter Neutralität, aber eine gewisse Einordnung muss ja immer dabei sein. Das ist der Job, Dinge einzuordnen.
Nee, sehe ich nicht. Nein.
Und sie kritisch zu hinterfragen.
Nein, eben nicht. Das ist eben nicht. Die Leute können selber denken, Journalisten sind keine Experten in allen Belangen. Und deswegen finde ich, ist genau das Gegenteil der Fall. Sie sollen informieren und so viele Informationen wie möglich bereitstellen. Und die Leute müssen selber ihre Schlüsse daraus ziehen. Und es gibt, wir haben die Möglichkeit, dass wir alle Zugang zu allen Informationen dieser Welt haben.
Und wenn du informierst und 1:1 etwas ohne Einordnung wiedergibst, was ist dann der Job des Journalisten?
Also wenn Informationen weiterzugeben.
Wenn ich mich jetzt auf eine, ja, aber du kannst ja nicht einfach Bullshit weitergeben. Die Zeiten sind
vorbei. Nee, deswegen ist eine journalistische Sorgfältigkeit. Ja, und du musst als Journalist sorgfältig arbeiten und Informationen liefern, die wahr sind, aber nicht die einzuordnen. Das ist nicht die Aufgabe eines Journalisten.
Nein, aber sie zu erklären und zu hinterfragen, selbstverständlich.
Nein, nicht zu hinterfragen. Nein, du musst
und
sie nicht hinterfragen.
Und wenn jemand Bullshit erzählt, muss ich, natürlich, das ist mein Job. Und wenn jemand
Nein,
Quatsch
du wieder,
erzählt...
Nein, dann gibst du das wieder, was die Person gesagt hat. aber du kannst was, also du kannst doch nicht sagen,
also
die,
sagen
die
dir jemand von der AfD gibt rechtspopulistischen Blödsinn bis zum geht nicht mehr von sich, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und das ungefiltert und ohne einzuordnen oder
wer
ohne
bewertet
es kritisch
denn,
zu hinterfragen,
das ist, aber wer bewertet
naja,
das?
Es gibt ja auch, es gibt doch auch Fakten, wenn irgendjemand sagt von einer Partei, egal von welcher, wir haben in Deutschland keine Autobahn, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, wir haben in Deutschland keine Autobahn. Dann habe ich
Nein,
die
du
Information
sagst dann
wiedergegeben.
Ja, du zitierst dann. Du sagst, der und der Abgeordnete haben das und das gesagt. Das ist die Aufgabe des Journalisten. Journalisten
Na gut,
sind nicht
gut,
unsere
dass,
Eltern.
Gut, dass wir uns nochmal unseren Job gegenseitig erklärt haben. Ganz kurz noch apropos Job. hier ist noch, den Job nur noch mit Dienst nach Vorschrift ausüben, weil ich innerlich schon gekündigt habe. Es gibt natürlich Leute, die irgendwie hingehen und ihren Job eigentlich gar nicht mehr machen wollen und dann aber so die ganze Stimmung auch in der Firma und so weiter runterziehen und alles blöd finden. Und ich hatte mal eine Chefin, die hat gesagt, also es hat sie nicht mir gesagt, aber es hat sie in einer Konferenz, in einer Besprechung irgendwie vor der Runde gesagt. Einer Kollegin hat sie das zugeworfen, ja, wenn Ihnen das hier nicht gefällt und wenn Sie nicht mitgehen, dann gehen Sie. Ich stelle Ihnen ein super Arbeitszeugnis aus. Und das stimmt. Warum Leute irgendwie, wenn du keinen Bock auf deine Firma hast, wenn du nicht dahinter stehst, einfach aufhören, gehen, Platz machen. Da kommt bestimmt jemand, der sich über den Job freut. Deshalb, ich weiß jetzt gar nicht, skip, play, repeat. Ich würde sagen, was ist das nochmal? Den Job nur noch? Nee, auf jeden Fall skippen.
Ja, ich denke, also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen, immer so ein bisschen drauf an, was im Vorfeld passiert ist. Aber ich würde auch sagen, also wenn ich jetzt in meinem Beruf mich schlecht behandelt fühle und jetzt halt noch die letzten Wochen irgendwie durchbringen muss, also es kommt drauf an, was es ist. Aber in der Regel versuche ich es schon noch professionell durchzuziehen, aber gebe natürlich jetzt nicht mehr die Hingabe da rein, die ich normalerweise da reingegeben hätte. Ich glaube, das würde, glaube ich, jeder so machen. Vor allem, wenn er gegangen worden ist.
So, wie, wenn er gegangen worden ist?
Naja, wenn man rausgeschmissen wird, meine ich.
Aber dann ist man ja nicht mehr in der Firma.
Naja, du musst ja oft trotzdem noch so und so viele Monate irgendwie noch da fertig arbeiten,
nee,
weißt du?
Das ist furchtbar. Da hätte ich
das
auch
ist
keine,
halt richtig die
nee,
Hölle.
Ich habe das jetzt so verstanden, weil die Leute gibt's auch, die eigentlich im Inneren keine Lust haben, längst abgeschlossen haben. Das hast du doch letztes Mal auch erzählt. Längst abgeschlossen haben mit einem Job irgendwie da nur noch hingehen, weil sie die Kohle bekommen, logisch, aber auch das Unternehmen doof finden, die DNA des Unternehmens, die Kollegen und so. Und dann sitzen da so Gesichter, die Stimmung runterziehen, die nur blöde Stimmung verbreiten und so weiter. Das finde ich, dann geh doch einfach.
Dann
so.
Geh, genau. Ja, ja. finde ich auch. Mich hat das auch immer geärgert.
Ja.
Wenn Leute so
gegangen
drauf
ist leider auch, das muss ich auch noch ganz kurz, und dann ist es, glaube ich, auch schon, ist es rum, der
ja.
Buckelwahl.
Wir gehen auch
Hope,
gleich. Oh,
Hope oder Timmy, wie auch immer. Wie dumm, was da passiert ist. Dieser Wahl, also ich ärgere mich weiter unglaublich darüber, dass man da so eine Kampagne draus gemacht hat. Ja, da hat zum Beispiel auch eine Einordnung und eine Einschätzung gefehlt. Warum hat man nicht mit echten irgendwie, ich habe das Gefühl, man hat da gar nicht mit irgendwelchen Fachleuten gesprochen, sondern da sind irgendwelche Leute zusammengekommen, die gesagt haben, so, wir kennen uns aus und wir haben jetzt hier irgendwie eine Expertise dazu. Gefühlt jeder Laie hatte doch schon das Gefühl, dieses Tier schwimmt von Sandbank zu Sandbank, um sich einfach zum Sterben hinzulegen.
Ja,
dann
genau.
Kommen da jetzt irgendwelche Weltretter um die Ecke. Es ehrt ja da auch alle Leute, gar keine Frage. Und die wollten dem Tier bestimmt was Gutes tun. Aber wir leben nun mal nicht in einer Disney-Welt. Dieser riesige Wal ist jetzt rausgezogen worden aufs offene Meer. War wahrscheinlich viel zu geschwächt. Ich weiß es nicht. Wir haben ja keine... Ist ja auch alles... Das sind nur Mutmaßungen, ja? Aber... vielleicht hat er diesen GPS-Tracker einfach nur abgeworfen, dachte sich so, jetzt lasst mich alle in Ruhe, und er schwimmt wie Free Willy irgendwo und ist super happy. Aber wahrscheinlich ist er halt doch irgendwo komplett untergegangen. Jetzt stell dir das mal vor, du legst dich einfach nur hin, willst sterben und musst da auf dem offenen Meer irgendwie noch versuchen klarzukommen, und dieses Gefühl, dass ihn da so die Kräfte verlassen haben und so weiter. Stell dir mal vor, der ist wahrscheinlich wirklich untergegangen wie die Titanic. Was für ein unschöner Tod. Sie wollten ihm helfen, ja. Ihm irgendwie so Qualen ersparen, ehrt die alle. Aber ich befürchte, sie haben ihm nichts Gutes getan. So, und wo sind diese ganzen Experten jetzt? Wo sind jetzt die Meinungen und die Analysen und Einschätzungen dazu, ob das richtig oder falsch war. Jetzt hört man, jetzt sind alle Ticker und so weiter irgendwie weg und offline. Timmy,
ja, weil das Thema ist schon wieder
okay.
durch. Ja, ja. weil das Thema ist einfach jetzt durch. Deswegen, das ist ja on to the next. Ich muss auch sagen, dass ich so in meiner Bubble und auch so meinem Feed und so auf Social Media das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen, richtig.
Ich hab dich nur zu bombardiert mit diesen ganzen Rumis.
Ja, du warst es eigentlich. Ja, ja, im Endeffekt warst du das die ganze Zeit. Aber sonst habe ich das gar nicht so extrem mitbekommen. Es hat mich jetzt auch einfach nicht so sehr interessiert, muss ich da zugeben. Aber ich bin gestern ich bin gestern an der Nordsee vorbeigelaufen, habe an dich gedacht.
mit den Special-Brötchen Hope.
Ich dachte so, ja, ja, jetzt. Ja, Hope. So, also, wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, liebe Freunde. Ja. Es ist Zeit für uns, jetzt in unserem Privatbereich zu gehen und euch aber dorthin mitzunehmen, im besten Fall.
Ja, abonniert uns, schließt gerne die Premium-Kiste ab, so verpasst ihr nichts. Und habt jetzt sicher noch Spaß mit uns, wie gesagt, hinter der sonst verschlossenen Tür, die wir jetzt entriegeln. Wir legen eine kurze Schweigeminute ein, gar nicht für Hope, ich hoffe, er ist erlöst, sondern für die ganzen
ja,
Leute, die da so völlig eskaliert sind. Und genau, freuen uns auf euch. Kommentiert gerne, lasst eure Gedanken hier bei uns und wir lesen und hören alles. Bis gleich.
Tschüss.
Und so geht's weiter.
Ich habe so das Gefühl, dass du das immer spürst, wenn ich jetzt deine Anwesenheit brauche, auch wenn es nur für 15 Minuten ist. Und das war an dem Tag so und ich musste ja meine Tränen zurückhalten, als ich dich gesehen habe. Wir haben ja nicht mal groß geredet oder so. Du kamst einfach und hast mich irgendwie zum Gleis begleitet. Und ich bin so in deine Arme gefallen und war wirklich so, so emotional, weil ich dachte, das habe ich jetzt einfach gebraucht. Auch jemandem, dem ich das jetzt nicht groß erklären muss, was jetzt gerade los ist und dass mir das alles zu viel wird, sondern einfach nur so einer, der einfach sagt, hey, ich bin da.
Hey Leute, na, sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha, aha, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Hört doch mal rein.